Und ja, also ich bin auch der Meinung, Angst ist der schlechteste Anlageberater. Und Gier auch übrigens. Also irgendwo dazwischen. Die Börse wird halt beherrscht zwischen Angst und Gier. Das Einzige, was ich sagen muss, diese trügerische Sicherheit des Cost Averages ist irgendwann einfach nicht mehr Fakt. Ich kann es vielleicht von mir sagen, was ich mache, gerade im Kryptomarkt. Ich gehe dazu über, ich lege mein Geld immer auf ein Konto von Bison, ich schicke es immer weg. Ich habe aber nicht dauerhaft meinen Sparvertrag laufen. Dann gibt es Phasen, wo ich sage, mal gucken, wo es hingeht. Dann mache ich meine normale Sparrate. Und dann gibt es Phasen, wo ich sage, boah, jetzt ist echt hier Blut auf der Straße. Dann verdoppelt die Sparrate. So gehe ich vor. Also versuche ich so ein bisschen zu managen, das Ganze. Lieber sagen, so die erste Drittel kann man ja mal machen. Dann warte immer mal. Wenn es runtergeht, ist okay. Wenn nicht, ist es zumindest mit dem Fuß in der Tür. Wenn es doch fällt, da kann man nochmal nachkaufen. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn man sich dann anfängt, mit Bitcoin ein bisschen zu beschäftigen, und noch ein bisschen mal das System dahinter versteht und auch die Technik ein bisschen versteht. Also man muss jetzt nicht das ganze White Paper aufsagen können. Aber je länger sich damit beschäftigt, ich glaube, dann wächst von selber deine Quote, dass du ab und zu mal anstatt nächsten Aktiensparplan machen, vielleicht doch mal ein bisschen Bitcoin nachkaufst.
Von der Zockerwährung zum institutionellen Asset. Bitcoin hat es weit gebracht, die letzten 10, 15 Jahre. Einer, der das in Deutschland vorangetrieben hat, ist Richard Dittrich. Richie, schön, dass du heute da bist, ein Urgestein der Börse Stuttgart.
25 Jahre sitzt dieses Jahr, aber vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Erzähl uns doch mal über dich, hol uns mal ab, wo war dein Einstieg bei der Börse und warum bist du drauf hängen geblieben?
Also an der Börse insgesamt, ich habe eine Bankausbildung gemacht und Mitte der 90er habe mich dann irgendwann so gegen Ende 2000 habe ich gemerkt, das Bankgeschäft macht mir keinen Spaß mehr, weil es war kein Beratungsgeschäft, es war ein Verkaufsgeschäft. Ich habe gut verkauft, ich habe den Leuten das Zeug aufgelabert. Aber irgendwie, es klingt jetzt komisch, aber auch als Börsianer, damals Banker, hatte ich irgendwann Gewissen. Ich hatte keine Lust mehr gehabt, heute Bausparwoche, dann Weltsparwoche, dann Kreditkartenwoche, dann irgendwann fängt es wieder von vorne an. Und dann habe ich mich damals Anfang 2000 bei der Börse in Stuttgart beworben, auf eine Stelle damals bei der Handelsüberwachungsstelle. Und dann war erstmal 3-4 Monate Sendepause. Okay, die haben es halt verlegt. Und nach so knappen 6 Monaten kam da ein Anruf von der damaligen Geschäftsführung der Börse Stuttgart. Oder dann saß die baden-württembergische Wertpapierbörse. Und der Anruf hieß dann, ja, die Stelle ist schon längst besetzt, aber ob ich denn auch Interesse hätte, weil sie bauen gerade eine neue Abteilung auf und das passt eigentlich ganz gut, wie ich so mich beschrieben habe. Das will mich gerne mal einladen. Bin ich vorbeigegangen und während der Einladung, während des Termins, habe ich schon gemerkt, oh, das kenne ich ganz cool aus. Die wollten die Kundenbetreuung aufbauen, die so ein bisschen losgelöst vom öffentlich-rechtlichen Hansewarenstelle, so ein bisschen mehr mit stärkerem Servicegedanken das Ganze machen konnten. Und so nach einer Stunde ungefähr hieß es so, ah, von der Sparkasse kommen Sie nochmal? Ja, da kenne ich einen Vorstand, ich rufe schon mal an, da könnten Sie mal früher raus. Also nicht gefragt, hast du Lust, willst du? Ich saß so da, okay. Und da war es wirklich so, zum 01.01.2001 war ich da angestellt, habe mit einer Kollegin zusammen diese Beschwerdemanagement hieß es damals noch, und das ist kein toller Name, da ruft keiner an und bedankt sich, sondern da gab es immer, habe ich aufgebaut, so mit ein paar Jahren mit einer Kollegin zusammen, habe dann später das wie auf einem auch geleitet für fast 15 Jahre und dann hat er festgestellt, man hat sehr viel gelernt durch die Fehler anderer. Ich habe selber in meiner Trading-Affinität auch schon Bankzeit grüne Fehler gemacht, mit Kredit gekauft und eigenes Handeln überschätzt und so weiter, habe aber dann auch viel, viel mehr mitbekommen und auch gelernt, wie man vielleicht Sachen einfach erklärt. Das Schönste war wirklich ein Anruf, wo jemand so richtig stinkig war, jetzt muss ich mal Dampf rauslassen. Und am Schluss hört man dann, ich muss uns entschuldigen, es war vielleicht vorher der falsche Ton, danke, jetzt habe ich es verstanden. Das war einfach schön. Und da hat man gemerkt, erklären, Vorträge, Veranstaltungen, Börsentage, Messen. Und irgendwann bin ich dann mal mehr durch Zufall so vor die Kamera geschubst worden bei YouTube. Es war nie das, dass ich gesagt habe, dass ich groß bin. Wenn ich Influencer, YouTuber werden oder Corporate Influencer, wenn man es jetzt nennen würde. So, ich habe damals einen Blogger damals ein bisschen kritisiert, habe mit dem mal ein Gespräch geführt, habe bei dem Podcast gehalten. Hab das richtig gestellt mit ihm zusammen, dann ein paar Tage später ruft er und sagt, ey, das war der beste Podcast für mich, kann man nicht vor der Kamera stellen. Und wenn man jetzt noch bei YouTube nachguckt, da findet man mich meinen ersten Auftritte noch mit Anzug und Krawatte, wahrscheinlich ein paar Kilo weniger. Aber da haben wir also gemerkt, das funktioniert ganz gut. Dann habe ich dort mal was erklärt, dann wollte ich eine Antwort geben und da habe ich schön runtergeschrieben, bin zu meinem TV-Team gegangen, hier, Antwort, sagen, Ritchie, das sind 4 Seiten DIN A4, du kannst als YouTube-Kommentar eine Antwort, keine 4 Seiten schreiben. Stell dich mal dahin, wir drehen das mal. So bin ich so stückchenweise reingerutscht in das Thema. Jetzt hast du gerade zum Thema Krypto gefragt, als es dann hieß, die Börse Stuttgart macht demnächst eine Handelsplattform-App für Kryptos. War es für mich klar, okay, da habe ich auch Videos zu drehen. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich selber noch nichts mit Bitcoin zu tun gehabt, 2017. Also ich meinen ersten Teil Bitcoin gekauft für 4.000 Euro, meinen ersten Teil Ethereum gekauft. Aber für mich war immer ganz wichtig, es ist immer noch, wenn ich was referiere, was erzähle, ich mache es gerne mit Herzblut, dann muss ich es auch verstehen, erleben. Und ich sage, ich habe gelesen, das, deswegen bin ich zum Glück recht früh in den Markt, Kryptomarkt eingestiegen und seit 2017 bin ich jetzt immer noch dabei und je länger man dabei ist, je mehr Krisen man miterlebt, je mehr man Verständnis hat, je stärker bleibt man auch ganz klar der Sache treu und mein Portfolio gerade im Kryptobereich hat sich ganz gut bewegt.
Ich erinnere mich, im Jahr 2018 habe ich einen Vortrag für einen Finanzdienstleister vorbereiten müssen, Krypto, Tulpenblase. Ja. Und es ging dann ja auch erstmal runter, ne?
Immer, alle 4 Jahre, immer noch. Wir sind weiterhin dabei. Wobei man halt Tulpen und Bitcoin ist natürlich sehr, sehr...
gewagter Vergleich.
Ja, aber das war für viele damals ein einfacher Einstieg, weil Tulpen waren ja auch so schrecklich überhaupt. Mhm. Aber ich sag mal, da ist ein großer Unterschied ganz klar dahinter. Ja, aber ja, für viele auf den ersten Blick ist es halt wirklich ein Halbzyklus, danach wieder ein langes Teil der Tränen und danach ein Hype jagt den anderen und braucht halt ein bisschen Geduld und muss halt insgesamt die Mathematik dahinter verstehen. Die ersten 20 Millionen Bitcoins sind jetzt gemeint, da gibt es jetzt nur noch 1 Million und wie viel von den alten jemals wieder auffindbar sein werden, ist eine andere Frage, außer wir haben irgendwann wirklich der Quantencomputer die alte Adressen aufbrechen können, die eben nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.
Ist das eine reelle Sorge? Das hat mir letztens auch jemand um die Ohren geworfen. Ist das eine reelle Sorge?
Vielleicht Sorge zum Thema Kryptocomputer und Bitcoin. Mhm. Grundsätzlich, bis es so weit sind, dass der Krypto, weil das ein Quantencomputer wirklich stabil Rechnungen, ein großes Ziel einstellen kann, da dauert es noch sehr lange. Okay. Was der tun kann, er wird nicht das Mining irgendwo angreifen können. Da ist er etwas schneller, aber nicht quadratisch schneller. Also er ist nur etwas schneller. Mhm. Was er allerdings machen kann, er kann theoretisch die Adressen angreifen und den Schlüssel zu einer privaten Wallet zurückrechnen. Ne? Sehr, sehr hoher Aufwand. Wenn man aber feststellt, die Community, es geht langsam in die Richtung, bin mir sicher, wird sich Bitcoin weiterentwickeln. Und wir sind jetzt hier nicht bei Bitcoin im Stand 2010, sondern wir haben einen ganz neuen Stand. Wir haben viele neue Updates gehabt. Wir haben viele Sachen, Segwit zum Beispiel, also dass die Unterzeichnung eines Vertrages nicht mehr auf der Blockchain, sondern an der Sidechain gemacht wird, damit wir Datenpakete sparen können. Mhm. Und dann wird irgendwann kommen, dass du halt sagst, okay, du musst jetzt deine Bestände auf ein quantensicheres System umziehen. Das können halt nur die, die auch ihren Zugriff noch haben. Und dann fängt es eben an, wenn man halt feststellt, hoppala, die Satoshi-Blockchain, die Original-Wallet von ihm, wahrscheinlich gibt es den nicht mehr, die große Wahrscheinlichkeit ist da, aber diese Wallet ist halt der riesen Honeypot. Alle wollen darauf zugreifen und da werden als erstes natürlich Quantencomputer versuchen, das aufzubrechen. Mhm. Und was sein kann, ja, wir haben dann, es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben, aber es kann sein, dass dann vielleicht mal 1-2 Millionen Bitcoin über mehrere Jahre hinweg neu ins System dazukommen, weil plötzlich diese Adressen nicht in Sicherheit gebracht werden konnten, angegriffen werden konnten, vielleicht eine nach der anderen geräubert, geknackt, wie auch immer wird, und dem System wieder zugefügt wird. Das ist durchaus realistisch. Das ist aber du und ich, wenn wir uns über eigenen Adressen Sorgen machen müssen, wenn wir dabei sind und die Adressen dann rechtzeitig umziehen, ist das mir sogar eigentlich nicht gegeben. Und wie gesagt, das sind Sachen 10, 15, 20 Jahre. Man hört zwar immer wieder, oh, die Quantencomputer sind total toll, wenn man mal wirklich guckt, wie lang und wie stabil die Berechnung anstellen können.
Ja.
Es dauert noch.
Ich hatte es auch vorher mit Christian und mit Thomas schon gehabt, dieses Thema Nachrichten. Ne? Jetzt gibt's hier eine News, jetzt gibt's da eine News und die Antwort eigentlich von euch allen Experten hier im Börsenmarkt ist immer News Diät, bleib locker, langfristig deine Philosophie beibehalten und nicht so viel links und rechts.
Also man muss die richtigen News vielleicht lesen und das Rauschen ausblenden können. News ist natürlich der Treibstoff der Börse, ganz klar. Aber häufig muss man überlegen, ist das jetzt eine News, die kurzfristig den Markt extrem beeinflusst? Häufig sind sogar die News, die erstmal gar nicht so einschlagen, wo man länger drüber nachdenken muss und überlegen kann, wo führt das hin, wenn das wirklich so stimmt? Und ja, also ich bin auch der Meinung, Angst ist der schlechteste Anlageberater. Und Gier auch übrigens. Also irgendwo dazwischen. Die Börse wird halt beherrscht zwischen Angst und Gier. Aber Nachrichten führen dazu, dass ich meine Bewertung vielleicht überdenken kann, Prozess anstoße und danach sage, ich verkaufe oder ich kaufe nach. Aber nicht Nachricht lesen, oh Gott, verkaufen. Nvidia, letzte Quartalszahlen, super. Erstmal nach, wir haben eine Riesenparty. Und kurz danach kam dann so, ja, aber wir wollen ja noch irgendwie hin. Das ist ja jetzt schon extrem. Was passiert da eigentlich? Und das plötzlich hat man Angst vor der Courage, weil das so gut läuft. Jetzt muss man überfangen, überlegen, beginnen jetzt ganz neue Wege zu gehen. Es ist jetzt eben nicht mehr nur Chips, um die Künstliche Intelligenz zu trainieren, sondern auch sie drauf laufen zu lassen. Mhm. Wir haben ein unglaubliches Portfolio an Beteiligungen bereits aufgebaut. Mhm. Das ist so ein bisschen wie früher die Siemens, aber vielleicht ist das ein Mischkonzern. Wenn man das aufteilen würde, ist es mehr wert als jedes Einzelne. Momentan ist es sehr, sehr schwer, die ganzen einzelnen Beteiligungen von Nvidia und auch diese Kreiszyklus des Geldes, was da etwas kritisch zu sehen ist, nachzuvollziehen. Aber das ist nur ein Beispiel. Ja. Die erste News las sich positiv, der Markt ist da oben gegangen und 2 Tage später ging alles nach unten und jetzt musste ich sagen, warum denn das? Weil die News halt eher verstanden und verarbeitet wurde.
Dieses Thema Krypto, ne, habe ich so für mich 2020, 2021 angegangen, habe mich umgehört, den Markt überflogen und hab's mit Bison tatsächlich gemacht, hab seitdem einmalig investiert und seitdem läuft jeden Tag ein Sparplan, jeden Tag ein Euro, ne?
Cost Average Hardcore auf jeden Fall, ja.
Ja, letzte Woche habe ich sogar für eine kleinere Summe nachgekauft, da habe ich jetzt mal wieder Mut gehabt, sagen wir es mal so. Wie beurteilst du das, wenn du es hörst von einem Privatanleger, der investiert einmal, macht Sparplan und lässt dieses Thema ruhen? Ansonsten, weißt du, beschäftige ich mich mit Krypto weniger.
Also, ob das nur bei Krypto oder vielleicht manchmal auch bei anderen Sachen sinnvoll wäre. Ich zitiere mal Albert Warnecke, den Finanzvisier, der früher sehr, sehr einer der ersten großen ETF-Finfluencer war. Einer seiner Sprüche war mal, das beste Depot ist das eines Toten. Weil er einfach sich mit Ruhe einfach zurücklehnt, das Laufen ist. Das Einzige, was ich sagen muss, diese trügerische Sicherheit des Cost Average ist irgendwann einfach nicht mehr Fakt. Weil, stell dir mal vor, du hast bereits schon 100.000 Euro investiert. Ja, der Kurs geht jetzt runter. Cost Average besagt, ja geil, der nächste Einstieg ist ja viel billiger, du freust dich. Ja, aber deine 100.000, die im Hintergrund sind, werden auch weniger wert. Am Anfang ist Cost Average sinnvoll. Irgendwann hast du einen Sweet Spot, wo ich behaupte, das Sinken des Preises, ja, du kannst den nächsten 0,002% deines bisherigen Bestandes günstiger einkaufen, aber dein gesamter Bestand verringert sich halt auch und das macht dann nicht ganz so viel Spaß. Nichtsdestotrotz, durch so ein stringentes Besparen dauerhaft im festen Rhythmus, kannst du halt Zeit nehmen für andere Sachen. Ich kann es vielleicht von mir sagen, was ich mache, gerade im Kryptomarkt, ich gehe dazu über, ich lege mein Geld immer auf ein Konto von Bison, ich schicke es aber weg. Ich habe aber nicht dauerhaft meinen Sparvertrag laufen, weil ich halt, das habe ich vorher gesagt, das ist bis 2020, 2021 dabei, ich seit 2017. Ich habe halt so ein gewisses Muster erkannt. Mal schauen. Ich meine, irgendwann falle ich vielleicht auf die Nase. Bisher lief's gut. Ich bin jetzt jemand, nicht, der sagt, Markttiming auf den Tag genau. Aber es gibt so Phasen, wo ich sage, ich glaube, der Markt ist jetzt ziemlich überkauft. Er ist zu heiß gelaufen. Da machen wir gar nichts. Dann gibt's Phasen, wo ich sage, mal gucken, wo es hingeht. Dann mache ich meine normale Sparrate. Und dann gibt's Phasen, wo ich sage, boah, jetzt ist echt hier Blut auf den Straßen. Dann verdoppel ich die Sparrate. So gehe ich vor. Also versuche ich so ein bisschen zu managen, das Ganze.
Ist gerade doppelte Sparrate bei dir, so Anspielung auf den Bitcoin-Kurs. Ist es interessant einzusteigen oder nicht? Wie beurteilst du? Also, darfst du dazu was sagen?
Du fragst mich jetzt persönlich und jetzt Bürger Stuttgart. Das ist auch keine Anlageberatung, keine Empfehlung, was ihr draußen tun sollt. Aber gerade jetzt, so im letzten Monat, habe ich durchaus für mich und auch für meinen kleinen Sohn im Portfolio durchaus mal nachgekauft. Definitiv, ja. Weil ich einfach sage, im Euro-Bereich sehe ich bis zu 45, also nur meine Meinung, maximal untere Grenze bei 45.000 Euro. Das heißt nicht, dass wir dorthin gehen müssen. Das Problem ist, wenn man jetzt da sitzt und sagt, ich warte, aber früher investiere ich nicht. Lieber sagen so, die erste Drittel kann man ja mal machen. Dann warte immer mal. Wenn es runtergeht, ist okay. Wenn nicht, ist es zumindest mit dem Fuß in der Tür. Wenn es doch fällt, da kann man nochmal nachkaufen. Und das letzte Drittel, vielleicht wenn es noch stärker fällt oder wenn wir merken, wir bewegen uns in den Aufwärtstrend. So würde ich in solchen Phasen vorgehen und nicht zu stringent sagen, nein, aber das ist mein Einstiegskurs und sonst investiere ich nicht. Weil das habe ich früher auch gemacht. Dann saß ich da und habe halt das ganze Geld noch auf der hohen Kante gehabt. Aber keine Aktien oder keine Kryptos im Portfolio, weil ich halt zu lange gewartet habe.
Wie wichtig ist es, dass ich meine Kryptowährungen, die ich jetzt bei Bison zum Beispiel habe oder egal wo, irgendwann runternehmen, auf eine eigene Wallet mache? Weil ich sage ehrlich, ich war faul bisher, habe das einfach bei euch gelassen und es war fein für mich. Mittlerweile denke ich mir, wäre vielleicht nicht schlecht, ein Cold Wallet irgendwie zu organisieren.
Also bis, hättest du mir die Frage wahrscheinlich so vor 3 Jahren gestellt, hätte ich gesagt, hey, das ist doch kein Aufwand, zieh das Ding runter, fertig. Heute ist es regulatorisch, das Runterziehen ist machbar. Aber wenn du das Geld und die Kryptoassets dann wieder auf eine Plattform draufschicken willst, hat uns die Gesetzgebung durchaus das Ganze erschwert. Du musst einfach dann erstmal deine Wallet signieren, du musst beweisen, dass es deine Wallet ist, dann kannst du Probleme geben mit dem Transfer. Wenn du es wohin transferierst, wo du es nicht gekauft hast, musst du einen Mittelherkunftsnachweis erbringen, dass du wirklich das Geld damals hattest und nicht aus Schwarzgeld oder Terrorfinanzierung hergekommen ist. Ich bin jetzt sogar so weit, dass ich das Zeug einfach auch bei Bison liegen lasse. Weil ich sage mal, das ist treuhänderisch verwahrt. Das ist der erste Verwahrlizenz in Deutschland, was die BaFin eben dieses Recht zugegeben hat. Und ja, technisch sind die wahrscheinlich besser in der Lage, als ich daheim das umzusetzen. Wobei ich auch bisher, ich kann sagen, auf dem Ledger das Ganze hatte. Aber ich habe es alles einmal hingeschickt, weil mir einfach der Aufwand danach einfach zu groß ist. Wenn jetzt natürlich jemand sagt, ja, aber ich will ja nicht, dass jemand weiß, ob, ist eh schon vorbei. Weil du hast es ja schon gekauft. Und sobald du in einem KYC-Prozess irgendwas gekauft hast, bist du eh theoretisch im System bekannt, wenn man es ganz böse sagt. Und gegen Ende des Jahres musst du dann eh auch zum Beispiel Bison Steuern abführen, wenn du Gewinne gemacht hast. Bisher ist es ja so, jetzt ist es bei Bison gewesen, und zum Ende vom Jahr ist ein Steuerinfo-Report, den musst du dann eben nehmen, selbst in deinem Steuerbericht oder Steuererklärung eintragen. Ich kann nur eins sagen, seid steuerehrlich, weil die transparente Blockchain ist nun mal genau das, sie ist transparent und der Staat kann das nachvollziehen. Und ich weiß, was ich spreche, ich bin gerade bei einer 2024er Steuererklärung noch und die ist ein Fuck-up, weil ich glaube, ich damals etwas übertrieben habe mit knapp 40.000 Transaktionen, wo ich am Airdrop-Bereich unterwegs war. Und ich bin da jetzt gerade so am Finale, dass man eine Steuererklärung an sich abgeben kann, weil ich kann da echt nur jedem raten, seid da sauber und ehrlich. Und wenn es das zukünftig eben dort lässt, wo es gekauft hat, muss ich keinen Mittelherkunftsnachweis erbringen, weil die haben es ja gesehen, was herkam. Ich muss auch nicht wieder erst meine Wallet in Anführungszeichen verifiziere, dass es meine ist, damit ich es wieder zurückschicken kann. Außer wenn ich jetzt wirklich, Iran war jetzt vor kurzem der Fall, dass in Iran gibt es eine größere Kryptobörse, dass massiv Bitcoins abgeflossen sind. Weil das ist natürlich ein Riesenvorteil. Mit 24 oder zu einem Wort in dem Kopf kannst du jeden Betrag der Welt theoretisch über die Grenze tragen oder halt auf ein Stück Hardware, je nachdem, was du haben möchtest. Das ist dann natürlich schon perfekt. Wobei bei uns, unseren Breitengraden nicht unbedingt nötig ist. Immer die Frage, wie verwenden wir Bitcoin? Für uns wird Bitcoin in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, da wir nie als Zahlungsmittel seine Bedeutung haben. Bei uns ist es eher als Wertspeicher. Es gibt aber definitiv Länder, Iran, da ist es Freiheit, weil du damit leichter deine Geldassets bewegen kannst. Oder in Ländern, wo du halt Inflationen hast von 40% von einem Tag auf den nächsten, da ist Bitcoin bereits Zahlungsmittel. Da findest du ein Lightning Network, da kannst du schnell Transaktionen tätigen. Die haben auch nicht so einen steuerlichen Faktor für wir, das geht auch viel einfacher. Schneid es einfach raus, wenn ich noch darf. Aber du weißt, was ich meine. Aber ganz ehrlich, finde ich gut. Deswegen muss man gucken, nicht in jeder Region, nicht in jedem Land ist Bitcoin das gleiche Produkt, die einsetzen. Es gibt Wertspeicher, Zahlungsmittel, Sicherheit, um mein Geld leichter zu transferieren, ins Ausland zu nehmen. Und das Schöne ist, alles das gleiche Produkt, alles Bitcoin.
Lass uns mal Bitcoin sehen als Asset und Teil eines Portfolios. Ja? Mhm. Was macht denn Sinn an Gewichtung? Ja? Wenn ich jetzt noch 2% drin habe, dann spüre ich es ja kaum. Ja? Wenn ich aber vielleicht 50% drin habe, bin ich sehr, sehr, sehr überzeugt und vernachlässige ja auch andere Sachen. Also was macht das Sinn?
Also 2% ist das absolute Minimum. Drunter kann man es auch fast gleich lassen. Mhm. Ja, ist natürlich schön. Und zwei Schritte zurück vielleicht. Bitcoin wird es, glaube ich, nicht mehr schaffen, innerhalb von einem Jahr 5, 6, 7, 8% zu machen. Die ganz, ganz, ganz wilden Zeiten, glaube ich, vorbei. Und dementsprechend wird es auch nicht mehr ganz so stark schwanken nach unten, glaube ich. Deswegen kann man jetzt von den 2% vielleicht auf 3 oder 4% sogar gehen. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn man sich dann anfängt, mit Bitcoin ein bisschen zu beschäftigen und noch ein bisschen mal das System dahinter versteht und auch die Technik ein bisschen versteht, also man muss jetzt nicht das ganze White Paper aufsagen können, aber je länger sich damit beschäftigt, ich glaube, dann wächst von selber eine Quote, dass du immer zu mal anstatt nächsten Aktiensparplan machen, vielleicht doch mal ein bisschen Bitcoin nachkaufst. Aber ich glaube, 5% ist für jemanden, der sich damit beschäftigen möchte. Und bei Bitcoin ist es so, du würdest nie am Anfang 100%ig verstehen. Ja, wenn es jetzt jemand ist, ja, wenn ich Bitcoin verstanden habe, dann kaufe ich es, dann dauert es Jahre. Ja, lieber ist es vielleicht erstmal mit 2% anfangen, sich damit zu beschäftigen, sich zu überlegen. Da gibt es auf YouTube wunderbare Kanäle, wo sich da wohl einfach informieren kann. Ein bisschen, manchmal ist es auch so ein Gedankenexperiment, das Ding ist total philosophisch, aber es ist wirklich ein Ansatz, den man halt erfahren kann. Und dann kommt automatisch irgendein Zeitpunkt und sagst, ach, so wieder Geld auf der Seite, was mache ich jetzt? ETF oder Bitcoin? Ach, kommt von den 2% Bitcoin, geht jetzt auf 4% hoch. Das kommt dann von selber. Aber es kommt erst dann, wenn man wirklich irgendwie so den Fuß in der Tür hat. Wenn man es nur auf dem Papier macht und sich da überlegt, ist es lange nicht so ein Bezug dazu, dass man wirklich ein kleines bisschen Geld schon im Portfolio hat.
Christian B. Röhl hat vorhin bei dieser Gewichtung zum Thema Gold gesagt, hey, du 20% Gold solltest du haben, sonst spürst du es ja gar nicht.
Aber Gold hat ja historisch lange nicht so extreme Schwankungen, so Gewinne. Also ich habe vorhin einen Vortrag gehalten und extra mal Bitcoin und Gold gezeigt habe von Anfang letzten Jahres, weil natürlich Gold total outperformt hat. Ich habe es auch mal gezeigt von Anfang 2021 bis jetzt. Da hat der Bitcoin 480% irgendwie gewonnen und Gold 120 Daumen. Und deswegen, wenn man auf lange Sicht sieht, ist Bitcoin trotzdem ein stärkerer Hebel mit höheren Schwankungen. Da reichen auch kleinere Teile, um vielleicht ruhiger schlafen zu können, wenn es mal runtergeht. Und man spürt es auch eher, wenn es mal hochgeht. Deswegen ist da vielleicht bei Gold ein anderer Ansatz als bei Bitcoin. Was ich aber auch interessant finde, viele sagen ja, Gold total cool, cool, Bitcoin ist Blödsinn oder andersrum. Ich finde, wenn man sich mal damit beschäftigt, haben beide Produkte so viele Parallelen. Das eine ist halt so die alte Welt, bös gesagt, das andere ist die neue Welt. Nur wann der Übergang das von stattfindet, wissen wir nicht. Vor einigen Jahren habe ich meinen Vortrag gehalten, wo ich erzählt habe, irgendwann ist immer so ein technischer Knackpunkt, wo wir uns ändern. Da habe ich einfach mal Bitcoin und Gold genommen. Als Beispiel aber auch, seit 1,7 Millionen Jahren kocht der Mensch am offenen Feuer. Da gibt es auch verschiedene Stufen, wie er gekocht hat. Irgendwann in einem Haus und mit Backofen. Irgendwann kam halt der Elektro- oder Gasherd. Also irgendwann gibt es halt den Moment, wo man sich umändert. Und heute kann sich keiner mehr vorstellen, dauerhaft um offene Feuer zu kochen. Ob jetzt Bitcoin dazu da ist, wirklich dauerhaft Gold zu ersetzen, das wird man 200 Jahren sehen. Ich kann es jetzt auch nicht sagen. Ich habe Hoffnung darin. Ich sehe viel Potenzial. Deswegen habe ich persönlich einen großen Anteil. Ich kann aber auch verstehen, wenn jemand sagt, ja, ist mir noch zu riskant. Ja, dann warte, bis es sicher ist. Dann hast du aber auch nicht mehr so viele Chancen.
Das war Richie. Wer dem Richie auch gern zuhört, so wie ich, Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ansonsten, ich habe auch gehört, du hast 7-Stunden-Podcast aufgenommen oder so.
Na, 7 Stunden, es waren 2,5-Stunden-Podcast, habe ich auch mal gehört. 7 Stunden, das ist nicht übertreiben, aber 2,5 Stunden kann schon mal auf unserem Kanal auch stattfinden. Ich kann keinen YouTube-Kanal betreiben oder Videos drehen für uns von der Bürger Stuttgart, wo ich sage, ich habe aber nur 5 Minuten Zeit, dann lade ich den Gast lieber nicht ein. Weil ich finde, ich habe auch kein festes Skript. Ich habe so ein Thema so ein bisschen. Und dann reagiere ich drauf, was sagt der Gast. Das ist ein Gespräch, das macht ja, auch Spaß. Ja. So bin ich auch bei unserem Kanal unterwegs. entweder auf Börsenstart München sehen wir uns demnächst oder auf der Invest dieses Jahr. Da haben wir auch dann auf dem Creator Space, ich glaube, 28 Creator. Das hieß früher immer Blogger Launch, jetzt heißt Creator, weil bloggen ja nicht die Jungs und Mädels, die kreieren ja irgendwas. Da ist Markus Koch dabei, da ist Steuerfarbe dabei, Finanzfluss, Lars Engels, Christian Röhl. Also das sind ganz, ganz viele bekannte Namen. Wird auf jeden Fall ein cooles Event. Ist er dabei?
Ja, wir sind auf jeden Fall da. Klar.
Cool.
Klar. Wann sehen wir uns spätestens da in München? Sehen wir uns auch.
Auch nochmal in zwei Wochen.
Alright.
Ah, cool.
Danke für die Einladung. Vielen Dank.
Ciao zusammen.